Herzlich willkommen zu unserem Rat der Weisen, die zweite Ausgabe des Rats der Weisen. Und mit mir sind natürlich dabei zum einen der Jonas.
Hallo.
Der Marc.
Guten Mittag.
Der Dennis.
Hi.
Und ich bin der Daniel. Und wie auch beim letzten Mal geht es in diesem Format rund um DCC. Und wir wollen hier natürlich möglichst alle Fragen beantworten, die so aufkommen, wenn man DCC spielt. Wenn man da eine kleine inhaltliche Frage hat oder wenn eine Regel vielleicht unklar ist, dann können wir das hier alles klären. Und wir befinden uns im Moment auf der Spiel Digital. Das heißt also, wir haben sowohl bei Twitch eine Reihe von Chat-Möglichkeiten als auch bei uns auf dem Discord. Und ich hoffe natürlich auf zahlreiche Fragen, weil davon lebt ja das ganze Format. Das heißt also, zögert nicht, Fragen zu stellen, sonst muss ich mir Fragen ausdenken. Und das ist vielleicht nicht so spannend wie eure Fragen. Darum gucken wir einfach mal, was so kommt. Um aber das Ganze mal zu starten, würde ich einfach mal mit einer Kleinigkeit beginnen, die ich mir überlegt habe. Und zwar geht es darum, wenn ein Zauberkundiger oder Elf durch eine Verderbnis eine dritte Hand bekommt, würdet ihr ihm die Möglichkeit geben, einen weiteren magischen Ring an dieser Hand zu tragen oder würde das nicht funktionieren?
Okay, das ist eine Frage, die ein bisschen klingt, als wäre sie aus einer konkreten Runde geboren.
Nein, tatsächlich nicht. Das sind Dinge, die ich mir beim Autofahren überlege.
Ich verstehe. Ich würde sagen, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase sehr gerne. Warum nicht? Es ist DCC. Man hat drei Hände, man kann drei Ringe magisch nutzen. Also ich sehe da jetzt kein Problem damit, aber am Ende ist das eine Sache, die, glaube ich, der Spielleiter für sich handhaben muss und die auch ein bisschen der Natur der Hand geschuldet ist. Wenn die Hand wirklich eine physische Mutationshand ist, dann ja, wenn das so eine halb ätherische Nebelschwadenhand ist, weil irgendwas beim Choking Cloud Zauber schief ging, dann vielleicht nicht so sehr. Aber ich glaube, da würde ich als Spielleiter, als Judge einfach von Situation zu Situation entscheiden. Erstmal an drei magische Ringe kommen, ist schon anspruchsvoll genug, würde ich behaupten.
Und die Frage ist ja auch, gehorcht denn die Hand überhaupt dem Zauberkundigen? Kann ja sein, dass das quasi ein Fremdkörper ist, der jetzt plötzlich mal ihm aus dem Rücken wächst oder so. Die Hand muss ja auch nicht an einem Arm sein. Das ist ja, steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber wenn das eine Hand ist, die jetzt aus einem relativ normalen Arm kommt, ja, warum denn nicht? Ich finde es immer schlecht, Spieler irgendwie einzuschränken. Man kann das dann mit einem Nachteil versehen oder mit irgendeiner Herausforderung. Immer den Spielern ruhig mehr Möglichkeiten geben, finde ich.
Ja, das finde ich auch schön. Stimmt, was eben schon gesagt wurde, man muss ja natürlich erstmal so viele magische Ringe kriegen. Denn DCC hat ja nun nicht so viele magischen Gegenstände, die dafür aber immer richtig gewaltig und storyrelevant sind. So ein magischer Artefakt ist ja keine Kleinigkeit. Und man muss es erstmal auf seinen Hühnerfuß draufkriegen, der einem vielleicht wo immer er rausgewachsen ist, gerade draufquetschen. Ich weiß nicht genau, was da genau passiert ist. Aber denkt nicht einfach nur daran, dass man einfach so einen menschlichen Arm kriegt. Das wäre doch viel zu langweilig. Aber gern, Ringe drauf.
Ich sehe gerade im Chat wird beschrieben, dass in einer D&D-Version es ein Artefakt gibt, das genau das macht. Man hat dann also eine Hand, die man um den Hals trägt und die kann dann noch Ringe tragen. Da muss ich natürlich sagen, das ist natürlich eine Kette, die man abnehmen kann. Das ist ja nur halb so lustig wie eine Hand, die auf deinem Rücken wächst, die du nicht abnehmen kannst, die vielleicht sogar ein Eigenleben führt und Dinge klaut, während du nicht hinschaust. Das ist natürlich sehr unterhaltsam.
Oh je.
Die nächste Frage, die ich habe, wir haben noch keine weiteren Fragen, bitte stellt Fragen, das ist für uns hier das A und O. Die nächste Frage, die ich habe, betrifft den Stufenaufstieg. Wenn wir einen Stufenaufstieg haben, wie macht ihr das mit dem Aufstieg an sich? Muss die Gruppe dann Ausbilder finden, damit sie verbessert wird in ihren Waffenfertigkeiten? Oder wie läuft das bei euch?
Nee, das habe ich noch nie so gehandhabt, also auch nicht in anderen Rollenspielen, weil das meistens nicht zur Fiktion passt. Ja, die sind irgendwo in der nördlichen Weite bei irgendwelchen Barbarenstämmen, durchstöbern da alte Höhlen und verlassene Burgen. Wo sollen die da jetzt einen Ausbilder hernehmen? Und ehrlich gesagt finde ich das auch nicht spannend. In Literatur, die DCC inspiriert hat, da kommen jetzt auch, wenn überhaupt, sehr selten irgendwelche Ausbilder vor. Ja? Also ich wüsste jetzt nicht, dass Conan da andauernd seinen Trainer aufgesucht hat, sondern die werden halt mit der Zeit besser. Das hat vielleicht dann ein bisschen so einen übernatürlichen Touch, aber wir haben es ja auch mit einer mit einer magischen Welt zu tun. Von daher finde ich das vollkommen unproblematisch.
Ich sehe da jetzt nicht mal so einen starken übernatürlichen Touch. Man sollte nur ein bisschen von diesem hart durchgetakteten Abenteurerleben mit in von Stufe 1 auf Stufe 20 innerhalb von 2 Monaten weggehen. Wenn man Fritz Leiber, Langmar-Bücher, wenn man in die Conan-Bücher reinschaut, zwischen den einzelnen Kurzgeschichten, die ja im Jahresabstand, Monatsabstand früher veröffentlicht wurden, lagen auch in der Fiktion der Welt Monate. Man kann sehr viel über Downtime zwischen den Abenteuern rechtfertigen, die man nicht ausspielt, wo man einfach den Spielern vor der nächsten Session 10 Minuten gibt, zu erzählen, was denn der Charakter zuletzt gemacht hat. Ich persönlich träume immer ein bisschen davon, coole Sachen zum Stufenaufstieg zu machen. Zum Beispiel, wenn mein Kleriker einen zufälligen neuen Zauber geben und wenn er den nicht will, ihn auf eine Queste seiner Gottheit schicken, um den Zauber, den er können will, zu lernen. Das Problem dabei ist dann jedoch, dass ich im Spielalltag meistens einmal im Monat spiele, 5 bis 6 Spieler am Tisch habe und man sich nur 4 Stunden trifft und dann solch individuelle Sachen, die unglaublich cool sind und auch mit Questen und besonderen Lehrmeistern und sozusagen legendenhaften Begegnungen verbunden sind, nicht wirklich in den Zeitrahmen einer gemütlicheren Rollenspielrunde passen.
Ja, das mache ich genauso. Also meine Charaktere haben keine Zeit für sowas. Sie haben Action, Action, Action. Meine Abenteuer sind, sehe ich immer ein bisschen wie so ein 7 Seiten, maximal 7 Seiten Sword and Sorcery Pulp Ding. Da kommen Lehrmeister nicht drin vor. Die können das eben. Punkt. Nächstes Abenteuer. Dafür haben wir doch keine Zeit. Außerdem, wenn ein Abenteurer zwischendurch mal was erlebt und lernen geht und sowas, dann dissen die anderen ja rum. Und das möchte ich nicht. Die sollen alle Action haben. Immer. Die ganze Zeit. Es sei denn, das nächste Abenteuer handelt davon, dass der eine Magier zum Beispiel das berühmte Zyklopenauge braucht, um einen geheimen Zauberspruch zu lernen. Dann sind aber alle im Spiel. Und das ist dann wieder cool, hat man im Grunde schon wieder einen kompletten neuen Aufhänger für ein ganzes Abenteuer, wo alle Action, Action, Action haben können.
Ja, ich erinnere mich in dem Zusammenhang an einen Filmpodcast hier aus der Reihe, auch bei System Matters, wo ein Film besprochen wurde, wo auch eine sehr coole Trainingssequenz in einem Dungeon, wenn man so will, vorgestellt wurde. Das heißt, wenn man das dann in einem Abenteuer verpackt, dann finde ich das auch total interessant. Sonst finde ich so Ausbildungen, ja, das ist dann, man sagt halt, ja, man war da bei dem Ausbilder, aber mehr passe ich eigentlich nicht. Das ist ein bisschen langweilig.
Da möchte ich noch kurz einen letzten Punkt anbringen. Die meisten Helden aus der Fiktion, die mir bisher unterkamen, ich habe natürlich nicht das ganze Appendix N durch, gerade mal Bruchstücke, aber die Helden werden im Verlauf der Geschichte, in dem, was sie tun, nicht wirklich besser. Sie haben charakterliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklungen, aber die Charaktere aus der Fiktion, die machen nicht so diese Entwicklung durch, die wir mit dem klassischen Stufenaufstieg verbinden würden. Die sammeln mal neue Artefakte, kriegen mal mächtige Gefährten oder nützliches Wissen, aber das, was wir hier mit dem klassischen, ich erhöhe meinen Angriffsbonus, lerne ein paar neue Kampftechniken, dies und das verbinden, das habe ich bisher, ist mir bisher in der Fiktion noch nicht so vorgekommen. Wenn irgendwer da ein Appendix N Buch kennt, das das cool beschreibt, dann bitte teilt das mit mir, aber mir fällt da gerade nichts zu ein.
Wir machen mal weiter. Ich habe jetzt tatsächlich mehrere Fragen bekommen und wir gehen sie mal durch und versuchen sie möglichst rasch zu beantworten. Die erste Frage kommt von Laventa und da ist die Frage, ob man alle Zauber auch als Schriftrolle finden kann, sodass ein Nicht-Zauberkundiger diese wirkt, wenn er sie hat.
Ja, aber, ist die Antwort. Denke ich. Diebe können das. Punkt. Aber nicht gut.
Auch das ist nicht ganz wahr, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist lange her, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass ich wirklich Schriftrollen hatte. Ich glaube, jeder Charakter kann eine Schriftrolle für den magischen Effekt nutzen, aber das zählt sozusagen wie eine, es gibt ja in DCC sowas wie Fähigkeiten nur für Diebe. andere Charaktere können einfach ein W20 würfeln, wenn es zu ihrer Profession passt, oder ein W10, wenn es nicht passt, um versuchen, alltäglichere Fertigkeiten auszuführen. Und genauso war es auch mit Schriftrollen, wenn ich mich recht entsinne. Jeder Charakter kann versuchen, eine Schriftrolle zu sprechen. Er hat dann ein D10 plus seinen Intelligenzbonus, aber für die meisten Zauber brauchen wir eben eine 11 oder 12 oder höher, um sie zu wirken. Also seht ihr schon statistisch, wie das ausgehen wird, wenn jemand ohne Ahnung sich daran versucht.
Es kann natürlich weiterhin fürchterliche Folgen haben.
Ja, ganz kurz, da die Regel findet man auf Seite 106 im deutschen Regelwerk Zauberwürfe bei anderen Klassen. Also jeder kann prinzipiell von Schriftrollen zaubern, aber wirklich effizient machen das nur Zauberkundige und Diebe mit Abstrichen.
Aber auch da kann man sich als Judge ein bisschen Freiheiten überlegen. Vielleicht hat der 800 Jahre alte Magus diese Schriftrolle ja genau für seine nicht magisch begabten Leute designt, und man, wer die nutzt, darf einen D16 zum Beispiel würfen, oder wenn Zauberkundiger sie wirkt, dann D30, weil die Schriftrolle sich praktisch von alleine liest. Oder wenn mein Stufe 0 Charakter eben Zauberlehrling war, aber danach Krieger geworden ist, könnte ich mir auch vorstellen, ihm da keinen D10 zu geben. Aber das sind dann wieder Momententscheidungen und keine fixen Regeln im Buch. Nach Regelwerk D10, außer du bist Dieb oder Magier.
Ja, wobei es da natürlich auch D10-mäßig wieder eine Tabelle gibt zum Thema, wie erstelle ich denn Schriftrollen, die die Abenteurer finden können. Das ist übrigens auf Seite 379, Tabelle 8.11, ja, also sehr viele Tabellen. Wenn man jetzt einfach zufällig eine Schriftrolle entwickelt, dann kann es zum Beispiel sein, dass sich diese Schriftrolle leichter oder aber auch schwieriger wirken lässt oder sogar automatisch.
Die nächste Frage ist eine kleine Ergänzung dazu. Wenn ich jetzt die Schriftrolle finde zum Zauber Tränke brauen, finde ich dann nur ein Rezept oder finde ich dann tatsächlich diesen Zauber? Wie läuft das?
Da würde ich nur das Rezept machen, weil das finde ich für die Fiktion passender. Also da würde ich auch ruhig davon mal ausgehen, man findet die Schriftrolle ja nicht irgendwo, sondern eine Schriftrolle für einen Zaubertrank wird man ja in einer Ruine einer Alchemistenschule finden oder in einer alten Zwergenbinge, wo es Zwergenalchemisten gab. Und die werden ja dann, ja, oder diese Schriftrolle ist effektiv eigentlich ein Rezept für einen besonderen Trank. Man kann den dann ja entsprechend verbessern, ja, dadurch, dass das dieses spezifische Rezept ist, lässt sich dann der Zauber leichter wirken. So würde ich das machen.
Dann mache ich direkt weiter mit der nächsten Frage. Mit wie vielen Leuten kann man maximal einen Trichter spielen? Also so, dass das noch handelbar ist für mich als Spielleiter.
Leute im Sinne von Spieler oder Leute im Sinne von Nullen, also Stufe 0 Charaktere?
Ich vermute, dass es um Spieler geht. Also mit wie vielen Spielern kann ich einen Trichter spielen?
Ich habe mal von einer Runde gehört, wo 16 Nullen in ein Abenteuer gegangen sind, von 16 Spielern geführt.
Krass.
Es geht, es ist, aber das war in so einem Studentenkeller. Also das war bestimmt mit viel Alkohol im Spiel und viel Knabberzeug. Es geht, ich würde es aber nicht unbedingt empfehlen.
Ja, also meine Schmerzgrenze wäre, wie eigentlich bei jedem anderen Spiel, Rollenspiel auch, 6. Aber das ist wirklich die Schmerzgrenze, eigentlich eher 4. Ist die perfekte Zahl, 5 geht auch noch. Aber der Trichter unterscheidet sich da meines Erachtens nach nicht so sehr von einer klassischen Rollenspielrunde, was jetzt die Anzahl an Spielern betrifft.
Das ist die nächste Frage, die sich daran anschließt. Wie groß sollte denn so eine Runde sein, wenn man auf höheren Stufen dann unterwegs ist, also ab 1?
Wie groß die Gruppe im Sinne von Spieler sein soll, persönlicher Geschmack. 4 Spieler ist mein Ideal, auf Con gehe ich immer bis 6 Spieler hoch. Wie groß sie an Charakteren sein soll. Die meisten offiziellen DCC-Abenteuer haben in ihrer Startseite eine Charakterempfehlung drin, wie viele Charaktere empfohlen sind. Und das können bei etwas kampflastigen, gefährlichen, tödlicheren Abenteuern auch gerne mal 8 Charaktere sein. Da ist dann eben die Frage, ob man sagt, wir sind zu viert, jeder von uns hatte das Glück, dass 2 Charaktere den Trichter überlebt haben, nehmen wir einfach alle mit, oder ob man noch 2 NSC-Charaktere mitgibt, oder ob man in der nächsten Siedlung einfach ein paar Stufe 0 Mietlinge, auch bekannt als ausrüstungstragende Fleischschilde, anheuert.
Ich habe tatsächlich bei meiner Runde das gemacht, dass auf Stufe 1 jeder noch 2 Charaktere hatte, das hatte sich so ergeben. Im Nachhinein würde ich davon abraten. Oder wenn, dann ganz klarstellen, die Spieler spielen nur einen Charakter aus und bei dem anderen sagen sie einfach nur, die Zauberwirkerin Lea, die macht das und das. Also sozusagen einen Charakter klassisch spielen und den anderen in dritten Person. Sonst ist das nämlich für die Spieler auch ein bisschen auf Dauer eine sehr große Herausforderung.
Dann schließe ich an mit der Frage rund um die Mietlinge. Das sind gleich mehrere Fragen, die wir dazu haben. Unter anderem erstmal, gibt es sowas bei DCC und welche Erfahrungen habt ihr damit?
Keine. Nächster.
Ja, es gibt sie. Ja, sie sind im Grundregelwerk verankert. Ich hoffe, Jonas kann mir da wieder mit den Seitenzahlen helfen. Aber es gibt Regeln dafür, wie viel Sold die sozusagen wollen. Die beste Methode ist einfach, vor dem Abenteuer kommt man ins Dorf und dort schließen sich einem ein paar abenteuerhungrige Leute an. Für diese würfelt man dann Stufe 0 Charakter aus. Man kann dann einfach der gesamten Gruppe nochmal so einen 4 Charakter Stufe 0 Bogen gegen ein kleines Entgelt mitgeben und ich würde die dann einfach dem Spielleiter übergeben oder, wie vorher schon gesagt, jeden Charakter einen mitgeben, aber sie nicht ausspielen, sondern einfach sie in Kampf- und Spannungssituationen ihre Aktionen machen lassen, ohne groß Roleplay zu machen, damit sie nicht zu sehr von der eigentlichen Gruppe ablenken. Grundsätzlich muss man halt davon ausgehen, das sind dann Stufe 0 Charaktere, die in Stufe 1 bis 2 Abenteuer mit reingeworfen werden, die halt den Vorteil haben, dass wenn sie oft genug mitlaufen, sie irgendwann auch Erfahrungspunkte sammeln, auch Stufen kriegen und vielleicht guter Ersatz für die Charaktere werden. Ich habe jetzt wenig Erfahrung mit Stufe 4, 5 Abenteuern außer One-Shots. Deswegen würde ich sagen, dass man da auch gerne mal ein paar Stufe 1 Charaktere mitgeben kann, was aber gerade bei Magiern und Klerikern mit zu vielen Zauberlisten schnell unübersichtlich werden kann.
Bevor die nächste Antwort kommt, würde ich gerne noch eine Stufe weitergehen und den Begriff Moral reinbringen und wer dann anschließend diese Mietlinge spielt, ob es der Spieler ist, der die Mietlinge angeheuert hat oder ob es der Spielleiter ist.
Ganz kurz die Seitenzahl übrigens zu den Mietlingen ist 316. Also bei mir tauchten Mietlinge auch aufgrund dessen, dass wir so viele Spieler, besser gesagt Charaktere waren, nicht auf. Das handhabe ich aber prinzipiell auch so, wie ich das in anderen Rollenspielen handhabe, ich lasse die Spieler übernehmen. Warum? Ich habe eine Zeit lang das selber gemacht als Spielleiter. Das war mir zu anstrengend. Ich möchte mich als Spielleiter auf andere Dinge konzentrieren. Und gerade im Kampf kommt es dann zu dieser absurden Situation, dass ich als Spielleiter, wenn ich die Monster spiele und die Mietlinge dann gegen die Monster kämpfen, die Monster gegen die Mietlinge, ich kann quasi gegen mich selber spiele. Das ist irgendwie, fühlt sich das falsch an. Und die Charaktere geben ja den Mietlingen Befehlen. Von daher finde ich das durchaus in Ordnung, wenn die Spieler dann auch die Mietlinge ausspielen. Und wenn das jetzt eine Aktion ist, wo ich dann als Spieler da sage, oh, das wäre aber ganz schön mutig für einen Mietling, dann kann ich eben auch einen Moralwurf verlangen. Aber erstmal würde ich davon ausgehen, die Spieler übernehmen die Mietlinge.
Der Moralwurf ist eine wichtige Sache, denn die taucht auch in den offiziellen Mietlingsregeln auf. Jeder Mietling muss bei seinem allerersten Encounter, den er hat, einen Moralwurf machen, um zu gucken, ob er sich dann doch noch so tapfer fühlt, jetzt wo es ein bisschen zur Sache geht. Und am Ende jedes Abenteuers nochmal einen Moralwurf machen, der ein bisschen von seinen Erfahrungen während des Abenteuers, aka Behandlung durch die Spielercharaktere und eigene Wunden, modifiziert ist. Wichtig bei diesem Moralwurf ist, dass das nicht nur ein normaler Willensrettungswurf ist, gegen die, ich glaube, 10, sondern er auch noch den Persönlichkeitsmodifikator seines Auftraggebers als Bonus respektive Malus darauf bekommt. Das heißt, je charismatischer, desto leichter ist es, den Mietling auf seiner Seite zu halten.
Als nächste Frage gibt es einen Blick auf Conventions. Und zwar ist hier die Frage, gibt es Cons, auf denen Wettkämpfe veranstaltet werden, wo die sich dann Gruppen durch ein Abenteuer schlagen müssen und dann gibt's am Ende einen großen Gewinner? Oder ist das bei DCC nicht der Fall? Und ich kann schon mal kurz spoilern, das gibt es. Aber vielleicht wissen unsere Weisen noch ein bisschen mehr darüber.
Ja, aber hallo, gibt's das. Ja, allerdings. Es kommt sogar regelmäßig, ja, bei den Goodman Games Conventions, auch online, kommt das immer vor. Es gibt immer ein Turnier, es gibt meistens spezielle Abenteuer, die dazu rauskommen. Die sind natürlich vom Fleischwolf-Faktor noch mal einiges höher. Und diese Abenteuer erscheinen dann auch später oft als reguläre Abenteuer. Oder als Kickstarter kürzlich gab es die besten Diebe von Lankmar. Das wird halt eine richtig dicke Box, die man auch gut als Turnier spielen kann. Ja, gibt es. Und sehr gerne und viel.
Genau, im konkreten Spielmodus nennt sich das Turnierabenteuer. Die meisten gibt es jetzt auch rückblickend zum Download. Ich habe hier gerade drei von den offiziellen vor mir. The Hypercube of Mid, Death by Nexus und The Shambling Undead. Diese Abenteuer sind ein bisschen so designt, dass jeder Spieler nur einen einzelnen Stufe 0 Charakter hat. Und wenn er ausscheidet, entweder ein neuer Spieler seine Runde übernimmt, sozusagen, man kriegt dann dafür Punkte für jeden Encounter, den der eigene Charakter überlebt hat, und der am Ende nach dem Schaffen des Abenteuers am meisten Encounter überlebt hat, gewinnt das Turnier. Oder man kann das auch sozusagen als geschlossene Gruppe gucken, mehrere Runden gleichzeitig, welche Gruppe kommt am weitesten, aber der Standardspielmodus ist wirklich, man hat eine Chance, mit einem Stufe 0 Charakter so weit wie möglich zu kommen. Diese Abenteuer sind dann auch ein bisschen so designt, dass es mehr oder weniger Sinn macht, dass ständig neuer Nachschub für den Fleischwolf aufploppt.
Zur letzten Convention bei Goodman Games, bei der Bride of Cyclops Con, da gab es ein ganz besonderes Turnier. Da gab es nämlich die Rückkehr zum Segler auf Sternloser See. Da bin ich selber sehr gespannt, was das ist. Ich habe nicht mitspielen können, aber ja, das wird sehr gepflegt. Diese Turniergeschichte ist bei Goodman Games schon bei den alten DCC-Modulen. Ich glaube, Tomb of the Devil Lich war, glaube ich, eines der ersten Turniere, die gemacht haben. Okay, dann habe ich im Moment keine Fragen mehr aus dem Chat. Bitte fordert den Rat der Weisen heraus. Bisher haben sie noch jede Frage beantwortet. Ich bin gespannt, wie es mit der nächsten Frage aussieht, die ich hier aus meinem Hut zaubere. Und zwar ist diese Frage im Vorgespräch aufgetaucht. Was macht ein DCC-Abenteuer zu einem DCC-Abenteuer? Gerade wenn ich als Spielleiter bzw. als Spielleiterin oder als Autor oder Autorin ein DCC-Abenteuer schreiben möchte oder es vorbereite für meine heimische Spielrunde. Was ist das Besondere an DCC?
Es gibt eigentlich in jedem Raum, in jedem Ort, bei jeder Begegnung die Möglichkeit zur Interaktion. Also es gibt keine leeren Räume, oder wenn es leere Räume gibt, dann sind die nur scheinbar leer. Am besten gibt es sogar nicht nur eine Sache da zu tun, sondern ein, zwei, drei Sachen. Und es muss einfach wild sein, ja. Es kann nicht der Standard-Ork sein, es kann nicht der Standard-Riese sein, sondern, weiß nicht, dem Riesen fallen irgendwelche Glubschaugen aus dem Gesicht, die kullern da rum, und mit denen kann man auch irgendwas machen. Sich nicht einschrecken lassen, würde ich mal sagen, von Tropen, die man so kennt, und ach, das passt so hier nicht rein, warum soll jetzt ein Lasergewehr sein bei dem Goblin-Stamm? Nee, das haben die halt aus der Erde gebuddelt und die wissen selber noch nicht so richtig, was damit ist. Vielleicht hat man Glück und die Goblins fürchten sich vor dem Lasergewehr, setzen es nicht gegen Charaktere ein. Oder man hat Pech, ein Goblin ist so verrückt, der schießt mit dem Lasergewehr um sich. Warum nicht?
Genau so ist es. Ich glaube, der berühmte Sense of Wonder ist genau das Wichtigste. Wenn die Abenteuer um eine Ecke gehen, müssen sie auf jeden Fall etwas erleben, was sie so nicht erwarten. Ich würde auch sagen, macht das Abenteuer nicht zu lang. Ich habe es jetzt auch gerade geschrieben. Ich habe bestimmt 60% weggekürzt, bevor es dann fertig gewesen ist. Ich glaube, wenig schreiben, viel auf Handlung gehen, nicht so viel auf Leerlauf. Das ist besonders wichtig.
Für mich kommen da noch ein paar andere Punkte hervor, die jetzt noch nicht angesprochen wurden. Das, was ihr bisher für mich gesagt habt, war für mich weniger, was macht ein DCC-Abenteuer einzigartig, sondern was macht ein gutes Oldschool-OSR-Abenteuer aus? Weil das, genau diese Designentscheidung, die ihr gerade gesagt habt, wünsche ich mir auch bei einem Lamentations oder einem BX-Abenteuer. Sozusagen, das ist für mich einfach der Grundstock klassischer Fantasy. Was für mich bei DCC noch ein wichtiger Faktor ist, gut, das wurde schon indirekt angesagt, Gonzo verrückt, wundersam, einzigartig. Da habt ihr schon einiges zugesagt, aber eben auch, das Abenteuer soll Bezug nehmen auf die Einzigartigkeiten des Systems. Das heißt, man soll sozusagen die Chance haben, das Glück der Charaktere in das Abenteuer einzubringen, verschiedene Klassenfähigkeiten und Bezüge zu diesen Klassenfähigkeiten einzubringen. Magier sollen ihre Chance haben zu scheinen, Kleriker sollen ihre Chance haben zu scheinen, aber vor allem soll es eben auch besondere Belohnungen für das Abenteuern geben. DCC hat dadurch, dass es in den Klassen nicht so viel Variation gibt, man in jeder Stufe 2 Krieger sieht bis auf seine Attribute ähnlich aus, eine sehr große Abhängigkeit von dem, was im Abenteuer geschieht, um seine Charakterentwicklung fertig zu machen. Das heißt, wenn einem als Abenteuerbelohnung Flügel wachsen, dass man jetzt der beflügelte Krieger ist, dann ist das auf jeden Fall schon mal etwas, was das Abenteuer von einem coolen Fantasy-Abenteuer zu einem coolen DCC-Abenteuer macht, wo die Charakterentwicklung auch in Spielwerten durch das Abenteuer vorangetrieben werden soll. Außerdem, DCC hat keine Helden, DCC hat Abenteurer. Basiert bitte in eurer Plothook nicht darauf, dass die Jungs nett sind. Es wird nicht funktionieren.
Ja. Ich würde eine Sache entgegnen wollen. Ich denke schon, dass diese Kompaktheit der DCC-Abenteuer und auch der Dungeons, ja, die Dungeons bestehen nicht aus 100 Räumen, die bestehen aus maximal einem Dutzend Räumen, die ist schon charakteristisch im Vergleich zu anderen Oldschool-Abenteuern, wo es eben doch mal leere Räume gibt, die dann zum Beispiel, die auch nicht schlecht sind, die taktisch genutzt werden können für Rückzüge. Ein Punkt, den es auch noch von anderen Oldschool-Abenteuern unterscheidet, ist, es gibt nicht so viele Schätze. Das ist auch gar nicht notwendig, weil anders als bei anderen Oldschool-Systemen nicht Schätze Erfahrungspunkte geben, sondern nur Herausforderungen. Und es auch argumentiert wird, ja, es ist halt unrealistisch, dass da in dem Dungeon 3000, 4000 Goldmünzen rumliegen. Das ist auch nochmal so ein Unterschied. Die Anreize sind spezieller, sind außergewöhnlicher.
Genau. Und wenn man jetzt von einem Kaufabenteuer weggeht und zu einem, ich möchte in 2 Wochen für meine Heimgruppe was leiten, hingeht, dann würde ich sagen, kommt da nochmal das ran, wo DCC wirklich scheint, nämlich Motivation für Abenteuer durch Spielmechaniken geben. Man will einen neuen Zauber lernen, man will ein besonderes Artefakt, von dem man gehört hat, man will Charakterentwicklung als Spieler, dann Questfold. Macht ein Abenteuer, holt euch diese Charakterentwicklung, die ihr haben wollt. Sehr beliebt sind auch die Ungnade-Regeln des Klerikers, wo Ungnade wirklich eine abenteuerausfüllende Queste einem Charakter, einem Kleriker aufzwingen kann. Und die bieten dann immer die perfekten Hooks für Abenteuer. Dabei sollte man das halt versuchen, nicht zu mundan zu halten. DCC lebt von diesem Sinn des Unbekannten. Es gibt keine Orks, es gibt 2 Meter große, haarige Kreaturen mit riesigen Hauern und kruden, selbstgemachten Steinwaffen.
Und die Patrone eignen sich auch sehr gut dafür. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Zauber hat, packt mit einem Patron, ist es eigentlich cool, da ein Abenteuer draus zu stricken und nicht einfach zu sagen, ah ja, der Zauberer, der ist jetzt auf den Patron getroffen, hat mit dem jetzt einen Pakt gemacht und so, sondern da kann man auch wirklich ein Abenteuer draus machen. Der muss den erstmal treffen, kann vielleicht mit dem verhandeln, das kann ihm vielleicht Boni oder Mali geben auf dann den eigentlichen Zauberwurf. Auch Glück ist so eine Sache, Glück, außer bei Halblingen und bei Dieben, wird tendenziell immer weniger. Aber was ist denn, wenn die Charaktere zum Beispiel gehört haben, am Ende des Regenbogens ist kein Sack voll Gold, nein, das ist ein Sack voll Glück. Die Frage ist, wie kommt man zum Ende des Regenbogens?
Eine kurze Frage, die hier gerade im Chat auftauchte, bevor wir dann zu der etwas längeren kommen. Kann ich Entenmenschen spielen in DCC? Vielleicht ist das eine Frage für Dennis.
Aha, du meinst wie in RuneQuest. Ja. Ich glaube noch nicht, aber das wäre eine Klasse, die man mal entwickeln könnte.
Außerdem, wo ist jetzt so der große Unterschied zwischen einer Ente und einem Huhn? Ich meine, wir haben schon eine sehr coole Klasse in der ersten Ausgabe des Trichters, das tapfere Huhn. Mach eine tapfere Ente draus.
Ja, es gibt auch schon Ziegenklassen.
Die Goat of War.
Genau, die Greatest of All Time natürlich, als Abkürzung.
Es gibt sogar 2 Ziegenklassen. Ich glaube, beide im 2018er Gong Farmers Almanach oder im 2016er eine, im 2018er eine. Ich habe sie gerade beide neben mir liegen. Ich blätter mal kurz rein und schau nach.
Ich gucke in der Zeit noch mal ganz kurz hier in den Chat und erkläre noch mal kurz, was es mit diesem unbesiegbaren Huhn auf sich hat. Die Sache ist nämlich die, wie er vorhin beschrieben in unserer DCC-Vorstellung, die Gruppe geht in einem Trichter mit ihrer Ausrüstung irgendwie in die finstere Festung rein. Und da kann es eben sein, dass ein Bauer ein Tier dabei hat. Und es könnte eben sein, dass er ein Huhn dabei hat. Und wenn der Bauer stirbt, das Huhn aber überlebt, dann ist das durchaus optional möglich, dass dieses Huhn aufgelevelt wird, eben mit dieser Charakterklasse. Und die bekommt dann eigene Fähigkeiten und das kann man dann einfach so weiterspielen, das Huhn. Und das ist, glaube ich, ganz witzig. Aber jetzt werfen wir einen Blick in den Gong Farmers Almanach.
Also im 2016er habe ich nichts gefunden. Ich möchte aber noch kurz anmerken, der erste Bauer in einem Trichter, ich glaube, man hat eine 10% Chance, ein Bauer zu sein, der hat automatisch ein Huhn. Erst weitere Bauern haben andere Tiere.
Ah, okay, so sieht das aus.
Im ersten Buch auf Seite 28 vom 2018er Gong Farmers Almanach ist die Go to War von Randy Andrews. Und ich bin mir sicher, dass es noch eine zweite Ziegenklasse gibt, aber ich weiß nicht ganz, in welchem Buch die ist. Ich finde sie nicht im 2018er Gong Farmer. Es gibt aber den Master Scene Index, der theoretisch in den Gong Farmer Almanachi immer am Ende steht und alle Fan erschienenen Sachen enthält. Da kann man, wenn man eine gewisse Klasse, ein gewisses Etwas sucht, immer nachschauen, hat schon mal jemand was dafür geschrieben und sich danach entscheiden, ob es einem passt, ob man wirklich damit spielen will. Nicht alles, was veröffentlicht wurde, passt in die eigene Gruppe immer.
Ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwann mal einen Trichter machen, ausschließlich als Geflügel-Special sowas zum
Beispiel. Bin dabei.
Aber das ist jetzt keine offizielle Ankündigung.
Bin dabei.
Okay, jetzt kommen wir nochmal zu einer ernsteren Frage, die auch immer interessant ist für alle Bereiche des Rollenspiels. Wie funktionieren soziale Herausforderungen in Dungeon Core Classics? Diese Frage stammt von Alandor.
Ich finde die Frage super gut, denn wir reden ja mal davon, dass DC so extrem over the top und so gonzo und so weird ist. Aber solche Sachen, finde ich, haben durchaus ihren Platz in dem System. Und die kann man auch ganz gut spielen. Jetzt gibt es einerseits natürlich dieses Persönlichkeitsattribut, was so ein bisschen das Aussehen und die persönliche Ausstrahlung abbildet. Es gibt natürlich jetzt keine besonderen Fertigkeiten für soziale Interaktion. Es gibt keine Verhandeln, es gibt kein Verführen. Das ist alles nicht drin. Die brauche ich auch gar nicht. Die benutze ich nämlich in anderen Systemen auch nicht, sondern ich lasse das immer ausspielen und gegebenenfalls dann damit justieren, wie der Persönlichkeitswert dazu wirkt. In der Regel würde ich es einfach frei ausspielen. Genauso wie ich zum Beispiel auch die anderen Aktionen im Dungeon ausspielen würde. Da wird ja nicht viel auf Fertigkeiten gewürfelt, sondern es wird ausgespielt, was mache ich, was sage ich.
Genau. Ich möchte anmerken, es gibt eine sehr durchreglementierte Sache zur sozialen Interaktion, nämlich den Stufe 1 Zauber Personenbezaubern. Kann eigentlich sehr viele Sozialinteraktionen oder andere Interaktionen helfen, insbesondere wenn man einen Magier hat, der die Sprache der Pferde spricht, fragt nicht nach den Details.
Okay.
Ja, grundsätzlich freies Spiel. Wenn man einen Würfelwurf besteht, zum Beispiel, weil der Charakter jetzt ein Stufe 3 Krieger mit den heroischsten Taten der letzten 20 Jahre ist und zufällig auch noch als Stufe 0 bereits Adliger war, aber der Spieler sich einfach super unwohl damit fühlt, einfach nicht diese noble Rolle ausspielen kann. Nicht jeder Rollenspieler ist Hobby-Theater-Schauspieler. Dann kann man ihm auch mal einen Würfelwurf geben. Da gilt dann einfach die Regel, wie gut sind die Argumente, wie gut sind die Umstände. Versucht er gerade jemanden einzuschüchtern und hat hinter sich zwei massive, bepackte Krieger oder ist er allein und unbewaffnet zur Verhandlung gekommen? Das kann man dann alles mit Schritten auf der Dice-Chain, auf der Würfelkette rechtfertigen und ihn am Ende einfach einen Würfel würfen lassen und gucken, ob es hoch war. Aber in 90% der Fällen sollte man das ausspielen, genau wie Dennis schon gesagt hat. Im Dungeon ist es, da betritt man nicht den Raum und wirft einmal Wahrnehmung. Da beschreibt der Judge, was denn in dem Raum alles ist und die Spieler beschreiben sich dann, was sie anschauen. Warum hat mein Charakter nicht bemerkt, dass das Bild eine Falle ist? Weil du mir nicht gesagt hast, dass du das Bild anschaust. Wenn du mir sagst, du untersuchst das Bild, wirst du bemerken, dass es sogar eine Falle ist, wenn dein Charakter einen logischen Grund hat, sich mit Fallen auszukennen. Was macht für den Charakter Sinn und was sagt der Spieler, dass er machen möchte? Je weniger man in solchen Sachen würfelt, desto besser. Nur wenn der Spieler und der Spielleiter sich einig sind, dass man ohne einen Würfelwurf nicht weiterkommt, dann kann man die Würfel nach eigenem Gutdünken sprechen lassen.
Oldschool-Systeme haben eigentlich Regeln für soziale Begegnungen, nämlich die Reaktionstabellen. Das heißt, normalerweise wenn sich nicht klar aus einer Situation heraus ergibt, wie ein NSC, aber auch ein Monster auf die Gruppe reagieren, dann wird das, wie üblich in Oldschool-Systemen, ausgewürfelt. Klassischerweise sind das immer so 2W6-Tabellen und durch den Charisma-Modifikator verbessert oder verschlechtert. Das fehlt tatsächlich in DCC. Das kann man aber sehr leicht sich selbst basteln oder klauen. Oder das gibt es wahrscheinlich auch in Fanzines. Das heißt, man kann am Anfang einer Begegnung die Grundstimmung dieser Begegnung festlegen. Und da kommen dann eben die Werte auch zum Tragen. Und da ergibt sich dann eben regelseitig schon einiges. Den Rest würde ich dann auch eher ausspielen. Und wenn ich merke, ich habe eher schüchterne Spieler, dann versuche ich das eben zu berücksichtigen, indem ich die mal eher würfeln lasse. Aber das ist auch so eine Gruppenkonsenssache einfach.
Genau. Da kam mir auch die Frage bei schüchternen Spielern und sich mit dem Ausspielen etwas schwerer tun. Ich würde einfach sagen, dann sagst du eben einfach, ja, ich gehe dahin und tu so, als sei ich der Adelige vom Ort. Und dann musst du es eben nicht ausformulieren. Dann sagst du einfach, wie du das machst. Ich schmiere dem einfach Honig ums Maul und mache das und das. Gegebenenfalls immer auch ganz geschickt einen Glückswurf zu machen, wie das denn funktioniert, ob die Reaktion positiv, negativ ist oder in irgendeiner Weise. Das ist ja auch ein schönes Werkzeug, das man verwenden kann.
Da ist auch immer Zeit ein wichtiger Faktor. In einem 4-Stunden-Con-Spiel wäre mir das sogar als allgemeine Lösung lieber. In meiner Heimrunde, wo wir sozusagen nicht heute mit dem Abenteuer fertig werden wollen und die Leute auch nicht so die Frühaufsteher sind, da kann man diese Szenen dann gerne absichtlich in die Länge ziehen und versuchen, mehr Detailfülle einzubauen. Aber das ist allgemeiner Rollenspiel-Advice.
Bei Twitch gibt's noch eine weitere Frage rund um die sozialen Herausforderungen. Wäre es möglich, mit DCC ein Gesellschaftsabenteuer zu spielen oder ist das zu langweilig? Und wie würde man sowas angehen? Und ich glaube, Jonas hat schon mal ein Abenteuer gespielt, was zumindest gesellschaftlicher angehaucht ist, bei dem man aber nicht mit normalen Menschen interagiert.
Genau, es gibt da das wunderbare Abenteuer Intrige am Hof des Chaos und da geht es, wie der Name schon sagt, also um Intrigen. Nicht jetzt in epischer Länge, wie das bei Game of Thrones zum Beispiel der Fall ist, sondern es ist auch ein Abenteuer, was man an einem Abend spielen kann. Man muss dazu sagen, das wird jetzt nicht in irgendeiner besonderen Form mechanisch unterstützt, im Sinne von, man hat jetzt abstrakte Beeinflussungspunkte oder sowas, sondern das ergibt sich einfach aus der Personenkonstellation, aus den Motivationen und den Zielen von gewissen Personen und natürlich auch Anreizen, die dann zum Beispiel Nichtspielercharaktere für die Gruppe machen. Also es ist eher etwas, was sich einfach aus einer Konstellation von Personen und Zielen ergibt, als dass das jetzt etwas ist, wo es ganz regeltechnisch zugeht. Das muss man so sagen, aber ich sehe das eher positiv. Ich hätte keine Lust, das auf so eine sehr abstrakte Art und Weise zu handhaben, sondern die Spieler spielen dann ihre Charaktere aus, werden mit NSCs sprechen, werden NSCs belügen, NSCs werden die Charaktere belügen. All das ist möglich und das funktioniert in dem Abenteuer wunderbar.
Dazu muss man sagen, Verhandeln mit Chaosgöttern, das ist ein Stufe 1 Abenteuer von Michael Curtis. Das kann man gleich machen, nachdem er aus dem Trichter rausgekommen ist. Das ist ein ziemlich geiles, verrücktes Teil. Und das zeigt auch einfach mal, dass nur weil man eine niedrige Stufe hat, man nicht auf Rattenkloppen beschränkt ist. Eine Sache zum Sozialen. Ich finde, Sozialsachen für DCC funktionieren sehr gut, wenn der Spielleiter sehr offen ist. Im Gegensatz zu anderen Systemen, ich nenne jetzt mal keine Namen, muss man keine 300 Listen an Feeds auswendig kennen und 37 Unterklassen auswendig kennen, um zu wissen, ob nicht irgendjemand irgendeine Sonderfähigkeit auf Stufe 3 hat oder auf Stufe 1 hat, die einem Sozialabenteuer durch irgendwelche Würfelregelmechaniken komplett trivial oder komplett blöd macht. Man kann halt einfach drauf losspielen. Das Einzige, was man im Auge haben muss, ist, sobald ein Magier oder Kleriker dabei sind, kann es sein, dass das Abenteuer mittendrin abbricht, weil irgendwer seinen Patron anruft und auf einmal 200 Meilen durch die Welt teleportiert wird.
Allerletzte Frage von Allandor. Welches Setting würdet ihr gern mal für DCC sehen? Bitte nur eine Antwort, damit wir schnell durch sind. Ein Satz.
Fallout, warum? Würde sich perfekt anbieten. Ja, man hat fast die Attribute, die man bei Fallout hat. Man müsste nur noch Wahrnehmung ergänzen. Zack, fertig. Fallout ist weird. DCC ist weird. Passt mir die Faust aufs Auge. Ist leider Wird nicht passieren. Leider, 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 leider.
Darf ich dazu auf Crawling Under a Broken Moon oder Mutant Crawl Classic verweisen?
Ja.
Sehr gut.
Also es gibt so etwas. Ich habe keinen Favoriten, aber ich weiß, dass man aktuell an Dying Earth DCC arbeitet und ich weiß, dass das Hubris-Kampagnen-Setting komplett abgefahren sind und ich möchte beide mal probieren. Aber ich habe jetzt kein Setting, dem ich gut vertraut bin und wo ich DCC mal drüber schmeißen will bisher.
Ich würde gerne mal das Diebeswelt-Setting wiedersehen von Robert Asprin, so eine Shared World aus den frühen 80ern bis 90ern.
Sehr schön. Ich würde gern Conan sehen oder Elric. Das wären beide Sachen, die glaube ich, sehr gut zu DCC passen, basierend ja auf dem Anhang N. Dann vielen Dank an alle, die uns Fragen gestellt haben. Vielen Dank an den Rat der Weisen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich finde das Format nach wie vor hervorragend und kann eigentlich nur hoffen, dass nur noch mehr Fragen kommen, bis der Rat der Weisen dann selbst einmal sprachlos ist, aufgrund der Frage, die gestellt wurde. Das ist bisher noch nicht passiert, aber vielleicht wird es in der nächsten Episode der Fall sein. Insofern, viel Spaß noch auf der Spiel Digital. Nochmal vielen Dank an den Rat der Weisen und an alle Fragesteller. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kidicarus.de, alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausburg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.